HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und mit diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Bündnis zum Klimaschutz. Die Wiesbadener Kirche bildet eine Klima-AG. Gesicht zeigen in der Stadt. Die neue City-Pastoral in Marburg. Und Heilung durch Glaube und Gemeinschaft. Ein ausführliches Gespräch über die Höfe der Hoffnung für Drogenabhängige. In Wiesbaden haben sich alle katholischen Pfarreien und Einrichtungen zu einer Klima-AG zusammengeschlossen. Sie wollen ein Jahr lang möglichst viel für den Klimaschutz tun und dann öffentlich eine Bilanz ziehen. Den Auftakt bildete am vergangenen Donnerstag eine Klimabörse. Birgitta Söhling war dabei.
Eine Besucherin stapelt Holzklötzchen in eine Waagschale. Sie war in Portugal im Urlaub.
Und jetzt sind wir gerade dabei, das aufzuwiegen auf der zweiten Waagschale. Wie viele Kilogramm CO2 dabei emittiert wurden? Was haben wir denn da erreicht? Wie viele Kilogramm sind das?
860 Kilogramm. Aber ich weiß nicht so richtig, was das jetzt bedeutet, ehrlich gesagt.
Das bedeutet, dass ein Klimaschaden entstanden ist, den man mit 21,50 Euro ausgleichen kann, erklärt Winfried Munz, Leiter der Abteilung Weltkirche im Bistum Limburg.
Das ist eine Spende, die man entrichtet an die Klimakollekte als Kompensationsfonds. Und daraus werden CO2-mindernde Projekte in Indien, in Kamerun, in Südafrika gefördert.
Eine von vielen Ideen, was man konkret für den Klimaschutz tun kann. Gewohnheiten brechen, das ist schwer. Aber hier sind viele Experten, die dabei helfen wollen. 13 Tische reihen sich an den Wänden des großen Saals im Roncalli-Haus entlang. Theresa Weinert von der katholischen Erwachsenenbildung hat Umweltinitiativen eingeladen, Impulse zu geben.
Das heißt, wir fragen uns, wie fair sind denn unsere Kitas? Wo sitzen die Stromfresser in den Büros? Was bestellen wir denn da eigentlich immer für ein Catering und was konsumieren wir jeden Tag?
Was man im Fahrgarten anpflanzen muss, damit sich Insekten einstellen, welche Fördermittel es für Solarzellen gibt oder wie man lecker mit Gemüse kocht. Darüber informieren etwa der NABU, das Umweltamt der Stadt Wiesbaden oder die Klimaschutzagentur. Eine kirchliche AG im Hochtaunus hat schon einen Flyer für die Hosentasche mit 40 praktischen Tipps für den Alltag entwickelt. Regina Veleda blättert gerade darin.
Zum Beispiel, dass die Wohnung nicht so warm sein soll, also nur noch auf 20 bis 21 Grad geheizt werden sollte. Das finde ich einen ganz guten Tipp. Und das, glaube ich, das könnte ich auch mal so probieren.
Dirk Vielmeier, Vorsitzender des Klimaschutzbeirats der Landeshauptstadt Wiesbaden, begrüßt die Initiative.
Ich finde es sehr, sehr gut, dass die katholische Kirche, die natürlich sehr, sehr viele Menschen erreicht in Wiesbaden, darum geht es mir, hier sozusagen einen ersten Aufschlag macht und auch sehr selbstkritisch sagt, wir haben das Thema in den letzten Jahren und Jahrzehnten vernachlässigt und wir wollen jetzt wirklich was bewirken. Und das ist das, was wir brauchen. Menschen, die nicht nur sagen, wir haben das Thema im Bewusstsein, sondern wir wollen was verändern.
In einem Jahr soll Bilanz gezogen werden. In welcher Form ist noch offen?
Raus aus der Kirche und rein in die Stadt. Das ist der Auftrag der katholischen City-Pastoral. City-Pastoral, das ist eine innovative Kirchenarbeit vom Bistum Fulda. Und die gibt es jetzt auch in Marburg. Zwei junge, dynamische Frauen sollen in der Stadt präsent sein, mit Kirchengemeinden ins Gespräch kommen und überlegen, wie man die Kirche wieder zu den Menschen bringen kann. Anna Spieß hat die beiden an ihrem Arbeitsplatz besucht, nämlich mitten auf der Straße in Marburg.
Studenten sind auf dem Weg in den Hörsaal und nur ein paar Meter weiter bei der Stadthalle warten die Menschen auf den Bus. Marieke Krehling und Claudia Plotschinnig sind mit ihrem neuen Büro in der katholischen Kirche St. Peter und Paul genau da, wo sie sein sollen, nah bei den Menschen. Marieke Krehling ist 39, lebt mit Mann und Kindern in Marburg und wirkt sehr lebendig. Ihre Kollegin ist 31 Jahre alt, kommt aus Sachsen-Anhalt und wirkt auf den ersten Blick etwas zurückhaltender. Zusammen wollen sie Kirche in Marburg wieder attraktiv machen. Konkret heißt das zum Beispiel, sich in Cafés zu setzen und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die erste Frage geht an Religionspädagogin Claudia Plotschinnig. Wie kann ich mir das vorstellen? Kommen Sie dann und sagen, hallo, wir sind von City Pastoral?
Ja, so ähnlich wird es ablaufen. Also für mich persönlich ist es auch eine Herausforderung, auf Menschen zuzugehen und so konkret zu fragen, was haltet ihr von Stadt und Kirche? Es wird uns sicherlich auch viel Kritik erstmal entgegenschwappen. Die Missbrauchsfälle sind noch in den Ohren und auch Kirche hat einfach viele Fragezeichen bei den Menschen verursacht und die werden alle auf den Tisch kommen und das ist auch okay und genau deswegen sind wir da.
Marieke Krehling kommt aus dem Bereich Marketing und Eventmanagement und für sie hat Kirche vor allem ein Imageproblem.
Ich glaube, Kirche hatte bisher so ein Mauerblümchen-Dasein und das ist einfach ganz wichtig. Es gibt ganz, ganz tolle Sachen, die auch laufen, ganz viel wertvolle Arbeit, gerade auch im sozialen Bereich. Es gibt die Kindergärten, es gibt Beratungsstellen, es gibt so viele Sachen, die wirklich auch für jedermann was sind, wo man gar nicht unbedingt in der Kirche sein muss und das sind einfach die großen Stärken und da muss Kirche auch ganz offensiv mit nach draußen gehen.
Und da haben die beiden auch schon jede Menge Ideen für mögliche Projekte. Die Kirche St. Peter und Paul muss zum Beispiel in den nächsten Jahren renoviert und umgebaut werden. Da wollen die beiden dann ein Begegnungscafé einrichten und auch sonst die Räume offener gestalten, damit hier auch Veranstaltungen stattfinden können. Ihr Ziel ist aber auch, auf Stadtfesten und im Alltag der Menschen präsent zu sein. Und das heißt dann auch, moderne Sprache und aktuelle Themen, die die Menschen bewegen. Als Beispiel nennt Marieke Krehling.
Also wenn wir sagen, bewahre die Schöpfung, dann wirkt das auf Menschen anders, als wenn ich sage, hier schützt die Umwelt. Ja? Und da sind wir bei Friday for Future und da fühlen sich auf einmal ganz, ganz andere Menschen angesprochen. Und genauso muss Kirche werden. Also sie muss einfach wieder verstanden werden und zwar von jedem.
Gesicht zeigen in der Stadt, die neue City-Pastoral in Marburg. Hier ist HR Info, Himmel und Erde. Vor 36 Jahren hat der deutsche Franziskanerpater Hans Stapel in Brasilien ein Projekt für Drogenabhängige gegründet, das inzwischen eine internationale Erfolgsgeschichte aufweisen kann, denn diese Einrichtungen christlicher Suchthilfe nach dem Modell seiner Fazenda de Esperança gibt es heute unter dem gleichen Namen in 20 Ländern weltweit 141 Mal. Und das heißt zu Deutsch Höfe der Hoffnung. In Brasilien ist es die meistverbreitete therapeutische Gemeinschaft. Über diesen Ansatz einer christlichen Suchthilfe habe ich mit Christian Heim gesprochen. Er ist Priester und Leiter einer solchen Fazenda in Pedrinhas im brasilianischen Bergland. Herr Pater Heim, was unterscheidet eigentlich eine Fazenda da Esperança von einer Suchtklinik?
Wenn man schaut, eine Fazenda ist ein Bauernhof, ne? Fazenda, Hof, Esperanza ist die Hoffnung, ja, ein Hof der Hoffnung, wo wir alle Leute aufnehmen, die den Wunsch haben nach einer Lebensveränderung. In der Klinik werde ich als Patient aufgenommen und wir haben so einen Ansatz, den ich ganz schön finde, Familie zu leben. Also die zu uns gehören und zu uns kommen, die nehmen wir auf wie in einer Familie. Mhm. Ja, die jüngsten Momente auf meiner Fazenda, wo ich lebe in Brasilien, sind 13, ja, die ältesten 60. Das zeigt schon, da steckt eine Menge an Dynamik drin. Wir haben keine Psychologen, keine Therapeuten, keine Ärzte, die innewohnend als Pädagogen oder Ärzte, als Personal bei uns leben. Ja, wenn jemand krank ist, dann gehen wir ins Krankenhaus oder gehen wir zum Arzt. Nicht, weil wir das gering achten, sondern im Grunde genommen, weil unser Ansatz ein anderer ist. Ja. Der Mensch hat eine Sehnsucht, der Mensch ist auf der Suche nach einem Sinn. Ja, und um diesen Sinn zu finden, geben wir ihm 12 Monate einen Raum, eine Möglichkeit, diesem Sinn auf die Spur zu kommen.
Wenn es sich um Drogenabhängige handelt, dann muss man doch zunächst mal sowas wie eine Entgiftung machen, oder?
Ja, in Brasilien zum Beispiel kennen wir kein Heroin, Polamidon, Methadon. Das heißt, ganz oft ist die Entgiftung, die Familie guckt schon vorher, wenn er dann kommt, dass er ein bisschen runtergedost wird und dann kommen sie und machen einen kalten Entzug in einer warmen Atmosphäre, weil sie einfach aufgenommen und geliebt und bejaht werden und so. In Deutschland ist es schon so, dass alle Fazendas, die hier in Deutschland leben, mit einem Bezirkskrankenhaus, mit einer Entgiftungsklinik zusammenarbeiten. Die machen dann zuerst die Entgiftung. Ja, und kommen dann zu uns. Mhm.
Dazu muss man sagen, dass es eben Fazendas auch in Deutschland gibt, diese christlichen Therapieeinrichtungen. Inzwischen, wie viele sind es in Deutschland?
In Deutschland 7, 5 für Männer und 2 für Frauen.
Mhm. Wenn Sie sagen, Sie sind jetzt Leiter einer solchen Fazenda, wie viele Menschen sind dann da zwischen 13 und 60, wie Sie eben sagten?
Also wir sind, das ist auch eine der größten, 130 auf einem Gebiet von 550 Hektar. Sind das 13 Häuser. Die Häuser sind immer aufgeteilt, so mit 12, 14 Leuten, wo 2 Koordinadores, ja, 2, die den Tagesablauf koordinieren, die Arbeiten koordinieren. Und dann geht es um Tagesstruktur, früh aufstehen, raus aus den Federn, wird ein Gebet gesprochen und ein Tagesmotto. Das ist wie so ein Leitgedanke, der uns so durch den Tag führt, wo ich versuche, einen positiven Impuls zu finden. Wie kann ich eigentlich meinen Tag so ausrichten? Ja, und dann geht es an die Arbeit. Ja. Es wird gearbeitet auf dem Feld, wir haben Bäckerei, Metzgerei, wir haben die Tiere, wir haben Ackerbau. Es gibt andere Versender, die im Bereich Tischlerei, Werkstätten arbeiten. Also wir müssen den eigenen Lebensunterhalt verdienen durch unsere Händearbeit. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip.
Und da werden dann die Patienten auch mit einbezogen. Wie nennen Sie sie eigentlich? Nennen Sie sie Patienten?
Acolhidos. Acolhidos im Portugiesischen heißen die, die aufgenommen werden. Ja. Aber so im Umgangsgebrauch haben wir ein Wort, was sich irgendwie so eingebürgert hat, Meninos, ja, das sind unsere Jungs. Ja, also zu den Jungs gehört dann der 60-Jährige, wie dann auch der 14-Jährige. Und so bilden wir miteinander Familie.
Sie haben eben schon gesagt, also Familie ist für Sie das Modell, nach dem Sie sich zusammenfinden. Sie haben von der täglichen Arbeit gesprochen, mit der Sie sich Ihren Lebensunterhalt verdienen, eben auch die Jungs. Und Sie haben auch schon angedeutet, dass es eine Offenheit gibt für christliche Spiritualität. Aber Sie haben auch einen bestimmten Rahmen, noch einen zeitlichen Rahmen. Das heißt, Sie sagen, wenn Drogenabhängige Menschen zu uns kommen, dann haben wir einen zeitlichen Rahmen von 12 Monate. Das heißt also ein regelrechtes, doch auch therapeutisches Programm in der Dauer, oder?
Das ist interessant zu sehen, dass sich im Laufe dieser Jahre das so entwickelt hat. Am Anfang stand nicht das Konzept, sondern Learning by Doing. Wir haben einfach angefangen, ja, und es ist was passiert. Am Anfang zum Beispiel durfte auf der Versender geraucht werden. Ja, und dann irgendwann haben wir gemerkt, das, was wir im Süden auf der Versender an Zigaretten ausgeben, das brauchen die im Norden an Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Und dann haben wir eine Solidaritätsaktion gemacht und gesagt, es gibt keine Zigaretten mehr, es gab nur 5. Das heißt, man verzichtet erstmal auf alles. Kein Internet, kein Handy, kein Fernsehen, keine Drogen, das ist klar, keine Zigaretten, kein Alkohol. Einen absoluten Cut. Mhm. Und die ersten 3 Monate sind auch 3 Monate ohne Familie. Die bekommen keinen Besuch, Briefe schreiben, Päckchen kommen, geht immer. Können sie auch verschicken und empfangen. Aber es geht eigentlich erstmal darum, wie so ein Terremoto, ein Erdbeben in einem auszulösen, dass man, mein Gott, wo stehe ich denn eigentlich heute? Ja, in diesen ersten 3 Monaten. Und dann nach 3 Monaten... Einmal im Monat gibt es einen Besuchssonntag, wo dann die Familie kommt und da ist dann ein Riesenfest und Begegnung und viel Gespräch und Austausch. Und die 12 Monate im Grunde genommen, ich denke immer an die 12 Monate, die Jahreszeiten ausmachen. Ja, es gehört alles dazu. Es gehört der Winter, ja, das zu mir finden, Kräfte sammeln, ja, Spring, ja, Frühling, ja, raus, dann blühen. Und dann die Früchte heranreifen, bis ich auch Früchte sehe. Und das ist stark für uns, für mich, die wir in diesem Prozess mit dabei sind, dann auch die Veränderung in der Person zu sehen. Ich würde gerne mal mit einem Profi-Fotografen ein Porträt jeden Monat machen und das Gesicht fotografieren, eines, der aus der Droge kommt, aus der offenen Drogenszene. Ja, und wie sich dann im Laufe der Zeit der Mensch verändert, weil er... Und das ist vielleicht das Außergewöhnlichste an dieser Versender, weil er anfängt zu lieben. Also es geht nicht darum, das eigene Suchtproblem zu therapieren, sondern wenn ich auf das Evangelium gucke, auf das, was Jesus gesagt hat, geh auf den anderen zu, vergiss dich selbst und indem du anfängst, den anderen zu lieben, findest du dich.
Mhm. Ja. Das wäre sozusagen die therapeutische Dimension des Glaubens, die darin auch ein Stück besteht, sich selbst nicht mehr als den Mittelpunkt des Kosmos zu sehen mit allen Empfindlichkeiten und was damit zusammenhängt, sondern so eine Umwendung. Wie selbstverständlich ist denn für die Jungs, die bei Ihnen sind, für die ja, Drogenabhängigen, wenn sie kommen, dieser Glaubensaspekt? Sind die schon bereit dazu?
Das Erste ist, sie müssen uns einen Brief schreiben. Es gibt keine Zwangseinweisung. Ja, und in diesem Brief steht, ich will raus aus der Droge. Und dann ist das Erste eigentlich, dass wir sie aufnehmen. Ich nehme dich auf. Du wirst getragen, geliebt, bejaht. Da ist am Anfang nichts mit Glauben. Nee, ich möchte jetzt aber eine Glaubenserfahrung machen oder will Jesus kennenlernen. Überhaupt nicht. Sondern wir lieben sie um ihrer selbst willen. Dann kommen die auch voll mit ihren Abwehrmechanismen, mit ihren negativen Erfahrungen, mit Hass. Kann mich erinnern, wir haben hier mal in Deutschland auf der Versenda einen Punk aufgenommen, 16 Jahre alt. Und der war gegen alles. Ja, aber wir haben ihn einfach aufgenommen, angenommen, ja, und sind mit ihm weggegangen, ne, und keine Wäsche gewaschen, ne, okay, dann waschen wir deine Wäsche, ja, und hat sein Bett nicht gemacht und Protest. Du kannst nicht mich daran hindern, dich zu lieben.
Mhm. Ja. Das heißt also, diese gewisse Strenge, die Sie haben, wenn Sie sagen, es gibt früh aufstehen, es gibt Arbeit bei uns in der Versenda, die bedeutet aber nicht, dass man ohne Ansehen der Person einfach ein Programm exekutiert, sondern Sie sind eben auch bereit, Leute mit ihren Widerständen erstmal auch sein zu lassen.
Klar, natürlich. Mhm. Ja. Weil jeder ist so, wie er ist. Im Kennenlernen der Geschichte dann, ja, dann verstehe ich auch, warum er so ist. Keiner muss beten. Ja, ich kann ja keinen, will auch keinen zum Beten zwingen, Gottes Willen. Aber ich kann ihn einladen, sei mit dabei. Und dann macht er mit, weil er merkt, dieses Angebot, das tut mir gut. Und das bringt mich in Ruhe, Stille. Im Grunde genommen, wir bieten eigentlich einen Weg an. Gehen muss die Person den selber.
Hm. Im Verlaufe von so 12 Monaten, ja, gibt es da auch Abbrecher?
Mhm.
Das gibt es auch.
Ja, ja. Ich sage immer, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Und es ist größere Freude im Himmel über einen, der umkehrt, als über 99. Aber ab und zu können wir dem Himmel mal eine Freude machen. Von denen, die in eine Versenda, ja, zum Beispiel jetzt 10, die anfangen, von den 10 sind 6, die abbrechen.
Mhm.
Der größte Teil in den ersten 3 Monaten.
Wenn sie wirklich aufs Trockene gesetzt werden,
genau.
Kein Handy, keine Drogen, keine Familienkontakte, ja. Wenn sie sozusagen zu sich selbst geführt werden, ganz hart.
Und das halten manche nicht aus. Von ihrer Tendenz her ist es so, wenn's eng wird, ja, dann hau ich ab. Ich halte mich nicht aus. Ja, und dann werden irgendwelche Entschuldigungen und was auch immer, ne? Na, mir geht's schon gut, bin schon gut drauf, ich wollte eh nicht 12 Monate bleiben. So. Und dann geht es darum, wenn dann auch einer abbricht, er kann theoretisch nach 6 Monaten auch wiederkommen. Ja, wenn er dann merkt, Mensch, das war Mist, was ich gemacht habe, ich müsste da bleiben. In den ersten 3 Monaten brechen die meisten ab. Und von den 4, die ihr Jahr abschließen, sind es 80%, die nicht wieder rückfällig werden.
Mhm.
Wir haben verschiedene Universitäten, haben die Versenda wissenschaftlich begleitet, zu denen, die abgeschlossen haben, einen Kontakt gehalten und über 5 Jahre begleitet. Und so sind wir zu diesen Zahlen gekommen. Wir sind dann danach, und das ist vielleicht auch unsere Stärke, es gibt über 300 ehemaligen Gruppen der Versenders auf der ganzen Welt. Das sind Gruppen der lebendigen Hoffnung. Das sind Gruppen, die sich wöchentlich treffen, so wie die anonymen Alkoholiker, und die dann die Hoffnung dort, wo sie sind, lebendig halten. Und das ist auch ganz wichtig, außerhalb dieser schützenden Einrichtung Orte zu haben, wo ich mich immer wieder anschließen kann an diesen Kreislauf. Ne? Weil wenn das Blut nicht zirkuliert, dann kommt es bald zum Tod.
Sie hatten päpstlichen Besuch 2007. Benedikt XVI. War damals bei Ihnen in der Versenda, also da diese Versenda, die Sie leiten, in Pedrinhas. Und Sie haben damals 5 Erfolgsgeschichten ihm präsentiert. Wenn Sie Ihre größte Erfolgsgeschichte mit einem Ihrer Jungs erzählen sollten, wen würden Sie dann vor unser Auge rufen?
Daniel. Daniel kam zu uns mit 16, eigentlich aus einer guten Familie, Eltern zusammen, nicht geschieden, war am Anfang ganz wie so eine Revolte. Ja? Typisch das Alter, ne? Ist ein tolles Alter, wo man sich entdeckt. Hat auch auf der Versenda erstmal Mist gebaut und irgendwann hat es bei ihm Klick gemacht, der Groschen ist gefallen. Er hat entdeckt, Mensch, ich kann nicht nur Scheiß machen, sondern ich bin auch fähig, Gutes zu tun. Du siehst im Gesicht, im Wesen, wie er sich verändert. Ist dann Koordinator geworden, ja, er war dann mittlerweile 17. Das heißt, er hat ein Haus geleitet. Dann hat er sein Jahr abgeschlossen, ist nach Hause, aber schon mit dem Wunsch, ach, ich möchte was weiterführen. Und hat dann ist 18 geworden und ist nach Kenia, wo wir eine Versender eröffnet haben. War dann in Kenia ein Jahr lang, hat da Englisch gelernt. Ich sage immer zu ihm, Mensch Daniel, du bist als Kind nach Kenia gegangen. All die Schwierigkeiten, anderes Land, andere Kultur, ne, und Afrika und so weiter. Und bist als Mann zurückgekommen, ne, und ist jetzt zu Hause, arbeitet, gehört zu einer Gruppe der lebendigen Hoffnung, einer ehemaligen Gruppe und studiert. Daniel.
Schön. Sie haben ja eine, ich sagte am Anfang in der Moderation, eine Art von Erfolgsgeschichte hingelegt. Also inzwischen gibt es sie in 20 Ländern weltweit, 141 Mal. Das heißt, Sie sind schon eine Bewegung, oder? Welche Zukunftsperspektiven für diese Bewegung sehen Sie oder wünschen Sie sich?
Wir haben nie den Wunsch, irgendwie so zu expandieren, ne? Oder zu sagen, Mensch, jetzt auf unserer Karte fehlt uns noch Nordamerika, USA. Sondern wir fragen eigentlich, was, und das ist eine ungewöhnliche Frage, ne? Wir fragen eigentlich, was Gott will. Und sind dann so offen zu sagen, jetzt zum Beispiel im Januar gehen wir nach Thailand, weil da ist ein Bischof, ein Kardinal, der ist auf uns zugekommen. Er sagt, komm zu uns, ja, wir brauchen das. Kommt zuerst mal, um Thai zu lernen, um euch zu inkulturieren. Und dann gucken wir, gibt es den Segen des Bischofs, gibt es ein Land, ein Ort, ein Haus, was die Berufung hat für einen Versender, und gibt es vor Ort eine Kommunität, die uns auch unterstützt in unserer Arbeit. Ja? Und das sind dann für uns Zeichen. Ja? Und dann gehen wir dahin und sind in diesem Sinne schrecklich unbekümmert. Und selber manchmal auch erstaunt über das, was passiert. Ne? Deswegen unsere Missionare, wie der Daniel, der nach Kenia gegangen ist. Ne? Also wir bereiten nicht erst eine Equipe vor, sondern geht da einfach mal hin, fangt da einfach mal an. Dann erwächst eigentlich im Weg und zeigt sich, was dann dort passiert.
Mhm. Dankeschön, Christian Heim, Leiter der Versender der Esperanza, Hof der Hoffnung in Pedrinhas im brasilianischen Bergland. Wir haben gesprochen über diese Bewegung von Therapieeinrichtungen für Drogenabhängige, entstanden in Brasilien, inzwischen in 20 Ländern weltweit verbreitet. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
HR Info. Himmel und Erde.
Leibfeindlichkeit, das kann man der jüdischen Religion nicht vorwerfen. Die Ehe und die Sexualität sind ein Teil der guten Schöpfung Gottes. Und es gehört zum Beispiel zum Schabbat, dass die Eheleute sich auch dieser Dimension ihres Lebens erfreuen. Insofern ist es nur auf den ersten Blick erstaunlich, dass es in Tel Aviv heute schon einen koscheren Sexshop gibt, betrieben von einer Frau, die gläubig ist und orthodoxe Jüdin. Benjamin Hammer hat sie dort besucht.
Zu Besuch im Laden von Chana Boteach, 29 Jahre alt, Israelin mit Wurzeln in den USA. Boteach ist orthodoxe Jüdin und hält sich an die Regeln ihrer Religion, was sie nicht daran hindert, dem Reporter aus Deutschland ein Regal mit Vibratoren und Dildos zu zeigen.
These are more of the basic, like, wand-style vibrators.
Hier kommen wir zu den Zauberstab-Vibratoren und hier haben wir voll einführbare Dildos aus Kristallstein.
Crystal Dildos.
Ein Regal mit Sexspielzeugen für religiöse Kunden. Für Chana Boteach ist das kein Widerspruch. Die Leute glauben, dass Religion die Sexualität unterdrückt. Aber im Judentum wird Sex gefeiert. Die Menschen werden dazu ermuntert. Hinweise finden sich schon in der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es:
Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch.
Chana Boteach will mit ihrem Geschäft Sex und Religion in Einklang bringen. Was aber ist eigentlich jüdisch in Chana Boteachs koscherem Sexshop? Eine Sache fällt auf: Viele Gegenstände sind für Frauen gedacht. Im Judentum, sagt Boteach, hätten die Männer den klaren Auftrag, ihren Frauen Lust zu verschaffen. Und dann fällt auf, wie klein die Peitschen sind und wie harmlos die Handschellen. Auch das ist kein Zufall, denn das Sexspielzeug soll zwar die Lust steigern, aber auf keinen Fall Schmerzen zufügen. Das wäre nicht koscher.
Causing real pain is a problem in Judaism.
Bei aller Lockerheit, die Vorschriften und Regeln ihrer Religion will Chana Boteach nicht überwinden. Masturbation von Männern verboten, Sex auf Fotos und in Videos ebenfalls. Und auch daran sollen sich jüdische Paare laut Chana Boteach halten. Während der Menstruation der Frau und einige Tage danach sollen Paare nicht miteinander schlafen. Manche Leute sehen darin religiöse Unterdrückung. Sie sagen, dass sich eine Frau während der Menstruation schmutzig fühlt. Ich glaube aber, dass das Judentum hier ein Geheimnis entdeckt hat, in einer Beziehung die Spannung zu erhalten, dass Sex manchmal nicht verfügbar ist.
Israels erster koscherer Sexshop. Seid fruchtbar und mehret euch. Benjamin Hammer hat sich das mal genauer angeschaut. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.